Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Alina und Jörg wissen wo. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen zum Forschungsfunk der Technischen Hochschule Deggendorf, dem Podcast über Wissenschaft an der THD. Meine liebe Kollegin Alina und ich, wir versuchen, Themen aus dem Elfenbeintürmchen rauszuholen, denn das Wissen soll dort ja nicht verbleiben, sondern soll dahin, wo es genutzt werden kann. Und wir wollen immer Themen aufgreifen, die auch in der Lebenswirklichkeit sind. Und da haben wir heute wieder einen Gast bei uns, den wir Ihnen euch gleich vorstellen werden. Und es geht heute um zwei Dinge, die für mich als Laien oder noch Laien, nach dem Gespräch schaut es sicherlich anders aus, so ein bisschen wie das Aufeinanderprallen von zwei Welten ausschauen. Zum einen geht es um den Mobilfunkstandard 5G und zum anderen geht es um den Mittelstand, um Handwerk, also zwei Dinge, die wir vielleicht ein bisschen eher im konservativen Bereich verorten und wie die zwei Sachen zusammengehen, da werden wir heute drüber reden. Stimmt's, Alina?
Genau, und zwar wollen wir da mit Sigrid Rödel heute darüber reden, und zwar er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Technologiecampus in Freyung. Und grüß dich, Siegfried. Wir freuen uns, dass du heute hier bist. Lass uns doch mal mit was Grundsätzlichem starten. Was ist 5G überhaupt und inwieweit ist 5G heute verfügbar?
Ja, hallo erstmal. Also danke für die Einladung, dass man das Thema hier mal näher bringen kann, dass ich auch mal ein bisschen die Öffentlichkeit tragen kann. Genau, 5G an sich. Also 5G ist eben die fünfte Generation des Mobilfunkstandards von der 3GPP. 5G ist jetzt eben schon ein paar Jahre auf dem Markt, sage ich mal, aber immer noch mitten in der Entwicklung auch. Also es ist ja, man muss da so ein bisschen gehen, 5G ist quasi jetzt nicht, oder Mobilfunkstandards, die fallen nicht aus der Luft, die sind unabhängig voneinander, sondern es ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Also von 2G, 3G, 4G, es war immer kontinuierlich bergauf, das ist nicht immer als komplett neu gedacht worden. Auch während einer Generationssprung zwischen zum Beispiel jetzt seit 4G und 5G gab es auch immer Weiterentwicklungen. Von dem her ist es nicht, sag ich mal, so statisch. Alle 10 Jahre gibt es einen neuen Standard, sondern es ist immer kontinuierlich weiter. Also kurz Vergleich, bei 4G hat man am Anfang mit so 42 Mbit Datenübertragungsrate gearbeitet. Mit Ende von 4G waren wir dann auch schon bei dem Gigabit. Und am Anfang von 4G ging ja zum Beispiel auch keine Telefonie drüber. Also man konnte jetzt nicht über das 4G-Netz direkt telefonieren, sondern man hat das 3G- oder 2G-Netz als Backup braucht. Und erst mit ein paar Releases, also von diesem Standard, von den Neuerscheinungen, war auch die Option möglich, dass man eben dann auch über 4G telefonieren konnte. Das Gleiche ist jetzt auch mit 5G gewesen am Anfang. Konnte man auch erst nicht direkt über das 5G-Netz telefonieren, weil es noch 4G-Zelle gebraucht hat. Das war nur ein reiner Datenboost. Und also auch mittlerweile mit den neuen Releases von 5G ist auch direkt Telefonie über das 5G-Netz möglich. Es nennt sich dann auch bei 5G Standalone, das quasi so eigenständig, also alles komplett 5G ist. Und davor war es quasi das NSA, also Non-Standalone, was dann auch am Anfang vom Netzausbau auch hauptsächlich ausgerollt worden ist. Also die großen öffentlichen, die Telekom, Vodafone und O2, die dann eben quasi 4G-Zellen gelassen haben, nur eine 5G-Antenne noch mit dran gesetzt haben, die eben diesen Datenverbindung nochmal, diesen gewissen Datenboost geben kann, um halt so quasi recht schnell das 5G-Netz ausgerollt hat, dass auf dem Handy auch 5G steht. Aber es war noch nicht, sagen wir mal, das richtige 5G, über das alles geht. Und das ist erst mit dem Standalone, was auch erst so jetzt seit letztes Jahr so die Breite ausgerollt worden ist. Also wir sind jetzt so bei flächenmäßig ungefähr 90% der Fläche, die mit 5G ausgestattet ist. Davon auch schon großteils mittlerweile Standalone-fähig, also seit ungefähr so Mitte letzten Jahres. Ist aber auf alle drei Provider bezogen. Wenn man sich jetzt mal auf den größten, auf Telekom bezieht, da ist man so bei 80% der Fläche, die jetzt ausgebaut ist. Also man brechert eigentlich alle drei SIM-Karten gleichzeitig, damit man ungefähr auf diese 90 kommt. Als geht voran eben, und man kann dann auch jetzt mit dem Standalone dann auch neuere Services nutzen, wie zum Beispiel das 5G Advanced, was jetzt halt auch teilweise schon gebracht wird in der Werbung, die dann zum Beispiel Gaming ein bisschen performanter machen können, weil da die Latenzen niedriger gehalten werden.
Performanter, was performanter heißt?
Ja, also von den Latenzen, dass man dann auch stabil unter, weiß ich, was die dann anbieten werden, aber so unter 30, 20 Millisekunden, was halt für, sag mal, E-Gaming auch dann gute Werte sind. Und so kann man halt auch bei, theoretisch mal, wenn mehr in der Zelle los ist und die Verbindung nicht optimal ist, auch mal bei 100 Millisekunden was landen, was dann eben für Gaming zum Beispiel dann nicht so gut ist.
Also dass es ruckelfrei läuft.
Im genau, dass es einfach ruckelfrei ist und dass man da stabil unterwegs ist. Ich weiß zwar nicht, wie viele Leute dann wirklich über Mobilfunk, Handy da ein professionelles E-Gaming betreiben würden, aber
okay, wahrscheinlich
eher wird weniger. Zumindest in die Richtung angeboten.
Siegfried, vielleicht 3G, 4G, 5G, was ist so die wo sind die Unterschiede in der Geschwindigkeit, dass man das so ein bisschen fassen kann als normal Bürger, als Laie? Welchen Geschwindigkeitsvorteil habe ich bei 5G oder Datenmengenvorteil habe ich bei 5G?
Genau, also mit 4G, wie eingangs gesagt, hat man ungefähr 42 Mbit ist man gestartet. Also das hat gereicht, was man einen normalen Videostream im Download zumindest, Upload hat man ja nochmal weniger. Das war da gut. Und jetzt mit 5G kann man ja mit 100 MHz Bandbreite und 90 MHz, was die öffentlichen Mobilfunkprovider nutzen können, maximal mit 5G, da geht bis knapp ein Gigabit. Mhm. Das ist das Gleiche, was man aktuell jetzt höchstens mit einem Glasfaseranschluss beantragen kann für sich zu Hause, wo halt quasi eine DVD in ein paar Sekunden runtergeladen werden kann. Also schon wahnsinniger Speed, wo man dann eigentlich keine Einschränkung mehr spürt. Aber bei 5G geht eben noch mehr mit den neuen Frequenzen, die dazugekommen sind. Das sind die Millimeter-Wave-Frequenzen, wo man bei Größe 24 GHz agiert, bis zu 70 GHz und weiter. Die aber nur für eher Spezialfälle geeignet sind, weil desto höher die Frequenz geht, desto geringer wird dann die Reichweite. Die Durchdringung durch Hindernisse wird auch schlechter, also man muss da beim Aufbau mehr aufpassen. Aber dann sind auch Geschwindigkeiten von größer 10 Gigabit möglich, also nochmal 10-mal mehr, wo man quasi auch sagen kann, also für Heimanwender wird es dann schon schwierig, das auszureizen überhaupt.
Okay, also für den ist das was, also der wird keinen Unterschied spüren, ne? Also, bei seiner normalen Anwendung.
Also wie wenn er quasi von seinem Computer direkt was hinten und her kopiert, also es ist mehr oder weniger verzögerungsfrei geht alles.
Ja. Okay, gut. Dann verstehe ich es ein bisschen besser und kann es ein bisschen besser einordnen, wie der Unterschied da ist. Wenn ich jetzt hier rausgehe, habe ich dann 5G? Also wir sind ja jetzt hier eigentlich mitten in Deggendorf. Habe ich dann 5G?
5G, ja, aber das ist zur letzten Messung, wo ich gesehen habe, ist das in Deckdorf speziell noch mehr dieses Non-Standalone. Also es ist quasi noch dieses halbe 5G.
Okay.
Das ist, wie gesagt, das ist nur noch im Aufbau halt bezogen.
Weil, kleine Geschichte, ich war letztes Jahr in Kroatien in einem Naturschutzgebiet, habe ein kleines Video aufgenommen, wollte es dann teilen über WhatsApp und habe mir gedacht, naja, okay, Quatsch, ich bin ja hier mitten in der Natur, funktioniert nicht. Und dann sehe ich plötzlich 5G auf meinem Handy. Gefühlt habe ich das noch nie gesehen und zack, war das Handy hochgeladen. Interessant, dass ich dort im Wald am Wasser 5G habe und hier irgendwie nicht, zumindest in meiner Wahrnehmung.
Noch,
ne?
Genau, es kann auch noch im Tarif liegen, weil manche Tarife, die haben 5G noch nicht freigegeben als Option, dass man das tatsächlich darauf anwählen kann. Das ist, wenn man zum Beispiel so eine Prepaid-Karte von einem, jetzt nicht direkt vom Provider hat wie Telekom, sondern von zum Beispiel Aldi Talk oder sonstiges, kann sein, dass man einfach da explizit 5G halt nur ausgeschlossen ist, um halt quasi wenig Kosten zu sparen. Kann auch ein Grund sein. Die Handys an sich sollten eigentlich, wenn man da eins von den letzten 3 Jahren oder so hat, eigentlich 5G-fähig sein.
Ja, genau. Zurück zu eurem Projekt. Das allgemeine 5G ist ja anderes 5G-Netz. Ich sage es mal so laienhaft, anderes 5G-Netz, als das ihr verwendet habt. In eurem Forschungsprojekt, in eurem Projekt mit der Handwerkskammer, mit den mittelständischen Unternehmen, wo ist da der Unterschied?
Genau, also an sich nochmal kurz, also unser Projekt war 5G Handwerk und Mittelstand, was vom Bayerischen Freistaat finanziert worden ist, das wir zusammen mit der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz eben durchgeführt haben, wo es eben darum ging, jetzt das in die Breite zu tragen. Und im Rahmen von dem Projekt haben wir eben nicht nur die öffentlichen Dienste betrachtet, also was man über das öffentliche Netz darstellen kann, sondern eben auch über private, geschlossene 5G-Campusnetze, die man sich selber aufbauen kann. Weil mit der Einführung von 5G war es auch möglich, dass man seine eigenen 5G-Netze mit aufbaut. Da gibt es so ein Lizenzspektrum von 3,7 bis 3,8 Gigahertz, das quasi exklusiv für private, lokale 5G-Campusnetze ist, wo man eben sich selbst quasi sein Netzwerk aufbauen kann. Und das Interessante dabei ist, man hat halt eben, je nachdem, wie man es dann aufbaut, die komplette Kontrolle halt über das Netzwerk. Man kann sich das so einstellen, wie man es braucht. Man kann sich seine eigenen SIM-Karten ausstellen, hat da quasi nochmal eine gewisse zusätzliche Sicherheit und kann sich dann auch die Netzkraft flexibel halt auf die eigenen Bedürfnisse einstellen. Also das ist auch noch so ein Vorteil von 5G noch zu erwähnen vielleicht. dass ihr eben abseits von den reinen, sag ich mal, Datenwerten, also Datenraten, Latenzen auch eben viel flexibler einsetzbar ist. Also was vorher der klassische Mobilfunk jetzt war, wie 4 Gig, wird jetzt doch erweitert um Funktionen wie Ultra Reliable Low Latency, also sprich die extrem kurze Latenzen, extrem robust, dafür jetzt nicht so hohe Datenraten, oder in die Richtung also Message Machine Type Communication, wo jetzt halt weder Datenrate noch Latenzen so die Rolle spielen soll, einfach, dass man die Masse an Geräten in ein Netzwerk einbinden kann, dass es nicht überlastet ist. Also eben wenn man so ein gewaltiges Sensornetzwerk hat, was kabellos versorgt werden soll, wo man jetzt mit anderen Technologien, mit Wi-Fi am Ende ist, das könnte man mit 5G umsetzen. Und diese Flexibilität ist eigentlich so einer der Kernpunkte von 5G, was ausmacht. Und das kann man eben mit so einem eigenen 5G-Campus-Netz auch darstellen. Das sage ich, brauche jetzt zum Beispiel, Maschinen oder Roboterarme, die eben kritische Latenzen brauchen, so Industrieroboter sind ungefähr so bei 8 Millisekunden, die die brauchen, bevor sie eben sowas wie Notausgang aktiviert, dass die eben immer Echtzeitinformationen haben und auch Steuersignale bekommen. Und da ist es halt wichtig, das Netz entsprechend halt so auszurichten, dass man das auch erfüllt. Ist auch so ein Punkt, dass man das mit dem Anfang von 5G jetzt nicht unbedingt so nutzen konnte. Also der Standard hat es zwar hergegeben, aber die Hardware noch nicht. Wo man dann halt auch Hardware, die mit neuen Standards kompatibel ist, die ist dann quasi erst supporten. Also wie gesagt, man hat halt mit Campus-Netzen ist da flexibel und kann sich das Netz so bauen, wie man es braucht. Man kann auch im Vergleich zu Wi-Fi zum Beispiel mit höheren Reichweiten rechnen, weil man mit mehr Sendeleistungen zum Campus-Netz senden darf. Und auch die 5G-Endgeräte, die Modems und so weiter, eine bessere Empfangsleistung haben. Also man kommt mit einem schlechten Signal noch viel weiter, wie jetzt mit einem zum Beispiel Wi-Fi-Modem. Kostet halt auch mehr. Also Wi-Fi-Modem gibt es so 20, 30 Euro und 5G-Modem am Anfang so 500 Euro, mittlerweile so 250 Euro. Also man merkt auch am Preis, dass es einen Unterschied gibt.
Okay, da sieht man auch die Entwicklung an den Preisen der Hardware, wie es weitergeht. Wenn ich jetzt so ein Campus-Netz, wie du sagst, habe, also auf unserem Campus zum Beispiel aufbaue, aber natürlich auch auf der Fabrik, heißt es, ich habe eine stabile Verbindung, ich habe eine mit geringen Latenzzeiten, das heißt zwischen Sender und Empfänger ist das so kurz, dass es quasi live läuft. Ne? Ich gebe den Befehl, der Roboter soll was machen und er macht es direkt. Und es ist entsprechend stabil und robust. Also die Situation, ups, kein Netz, die passiert dann nicht.
Genau,
kann man das so sagen?
Man kann sich das eben so bauen, dass das gegeben ist. Also man muss natürlich ein paar Sachen berücksichtigen, wenn man Redundanz braucht, dass ja auch ein kleiner Ausfall jetzt kein Problem ist, dass sie halt Netzzellen halt überlappen, dass sie eine andere Zelle aufgreifen kann, wenn die eine versagt. Und auch die Latenzen, also wie gesagt, kann man sich so hinoptimieren, dass man halt eben diese wir, kritischen Latenzen erhält und die sich auch robust erhält, wenn man diesen Ultra-Reliable Low-Latency-Richtung geht. Da hat man eben mehr Spielraum, wie man es mit anderen Technologien hat. Und was betrieben, also wenn ich sage, ich habe eine Maschine, die eben quasi jetzt kabellos betrieben werden soll, aber die hohe Anforderung hat, was mit 5G da eben umsetzbar ist, was andere Technologien jetzt nicht ergeben.
Wenn man da jetzt aufs Handwerk guckt, wo wäre da so ein lokaler 5G-Campus sinnvoll einsetzbar und was würde denn das bringen? Kannst du uns da vielleicht ein konkretes Beispiel auch geben, damit wir alle so ein bisschen den Sinn dahinter verstehen können?
Genau, also eben, wie schon erwähnt, also wenn ich sage, ich habe eine Maschinenhalle oder eine größere Fabrikhalle, wo ich eben jetzt halt nicht alles mit einem Kabel anbinden kann oder auch anbinden will, weil das auch relativ aufwendig ist, die riesige Kabelstränge dann über teilweise Kilometer dann zu verlegen, aber eben eine robuste Verbindung brauche, da biete ich dem an, 5G zu machen, dass ich sage, ich tue diese Maschinen- oder Roboterarme oder auch Logistikbereich, wo ich sage, ich habe viele autonome Maschinen, die in der Halle fahren, die außerhalb der Halle fahren, die eben dann robust angeboten werden sollen. Das ist mit 5G dann gut umsetzbar, weil eben ein Vorteil auch noch ist, was ich jetzt vorhin noch nicht gesagt habe, diese Lizenz, also diese Frequenzen, die man da nutzt in seinem Gebiet, also dem Rahmen, wo man es da nutzt, die hat man dann exklusiv. Also die darf dann niemand anders verwenden, auch kein Mobilfunkprovider. Von dem her hat man dann mehr Sicherheit, was das Netz an sich betrifft, also dass die Frequenzen frei sind. Wie jetzt mit einem Wi-Fi-Netz, weil es sind freie Frequenzen, da darf jeder senden. Da kann quasi auch ein Mitarbeiter, der Handy in der Hosentasche hat, der seinen eigenen Hotspot aufmacht, der könnte das jetzt wieder stören. Und das ist eben so nicht gegeben, weil es eben exklusiv nur für diesen Zweck gebunden. Und wenn es da Störungen geben würde, dann kann man die Bundesnetzagentur beauftragen, dass die Messung durchführt und eben die Störung abstellt. Eben selbst wenn es auch Mobilfunkprovider ist, der quasi eine Fehlkonfiguration gemacht hat. Also das wäre eben so ein Anwendungsfall für so Maschinen. Und andere Sache wäre auch eben, wie gesagt, mit dem besseren Reichweite, besseren Empfangswerten. Man kann auch, wenn man so einen Außenbereich hat, also ein Außenlager, hat man damit auch bessere Empfangsbedingungen. Man kann da leichter seine, sag ich mal, Scans machen, die Daten übermitteln, wie mit einem anderen Netznetz, wo man einfach entweder viel mehr Access Points oder so setzen müsste, also viel mehr Stationen aufbauen müsste, um die entsprechende Abdeckung hat, wie man es jetzt mit 5G bauen könnte.
Also, was du jetzt hier beschreibst, ist ja wahrscheinlich mehr so in einem mittelständischen Unternehmen relevant. Große Fabrikhalle oder große Produktionshalle. Wenn ich jetzt eine Schreinerei habe oder einen kleineren Handwerksbetrieb, weil es geht ja auch nicht nur um Mittelstand, sondern um Handwerk, inwieweit ist es denn für solche Betriebe, die eben deutlich kleiner dann sind, relevant, mit 5G zu arbeiten? Ja, genau. Gibt es auch ein Beispiel dafür?
Genau, also für die Handwerksbetriebe ist es natürlich jetzt eher unwahrscheinlich, dass die so ein eigenes 5G-Campusnetz bei sich brauchen oder auch für die sinnvoll ist, weil es ja auch eine Kostenfrage ist, die doch relativ teuer ist. Die Technik geht schnell in den 5-6-stelligen Bereich. Nee, für die ist tatsächlich eher die öffentlich, also das, was die öffentlichen Netze anbieten, was so ein Vorteil sein kann. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin jetzt halt auf Montage, ich habe da zum Beispiel jetzt einen relativ jungen Angestellten, auch der sich noch nicht mit allen Maschinen oder mit allen Gerätschaften auskennt, also nehmen wir mal so einen Heizungsbauer, irgendwie eine Heizungsmaschine, die er jetzt nicht kennt, bräuchte jetzt Hilfe, dann könnte er sich mit Techniken behelfen, wie zum Beispiel Virtual Reality Brille, also Extended Reality Brille, wie eine Microsoft HoloLens, wo man quasi sich aufsetzt, man sieht immer noch die Realität ganz normal, also wie durch die Brille durch, ist jetzt nicht geschlossen wie mit einem Display, kann man sich dann Informationen einblenden lassen. Und über die Brille, die man dann mit einem 5G-Handy quasi ins Netz holen kann, kann man mit einem Kollegen in der Zentrale zum Beispiel Kontakt aufnehmen. Der sieht dann das, was der Kollege genau sieht über diese Brille, kann sich auch einblenden lassen, um was zu erklären und kann auch ins Bild direkt quasi einzeichnen, okay, drück mal diesen Knopf, mach diesen Hebel, schau dir dann mal das an. Das ist dann gefühlt wie, wenn man vor Ort wäre. Da kann man halt viel besser supporten. Und so kann man quasi über Remote Assist, nennt man es dann, eben seinen Mitarbeiter wunderbar helfen. Und jetzt nicht wie jetzt, sag ich mal, das Übliche, man ruft an, er versucht irgendwie zu erklären oder macht vielleicht ein Bild. Da kann man quasi direkt supporten und ist eben, sag ich mal, mit einer vernünftigen Mobilfunknetzanbindung eben auch in Echtzeit und mit guter Bildqualität und hat eine andere Möglichkeit einfach nochmal.
Okay, und ich bin nicht auf das öffentliche Netz dann sozusagen angewiesen, wenn ich auch wo bin, wo gerade ein Funkloch ist zum Beispiel oder
ähnliches.
Ja gut,
also in dem Fall eben schon, weil man hat ja kein eigenes Netz.
Also okay, es geht über, ja.
Das ist die Anwendung quasi für übers öffentliche Netz, wo ich sage, egal wo ich bin, also es muss ein Netz da sein, deswegen muss auch der Ausbau natürlich immer weitergehen, dass auch die Löcher geschlossen sind und dass man auch bessere, gute Durchdringung hat. Aber das ist im Anwendung gesagt, wo eben das normale Handwerk auch von dem, wenn man nicht eigen, aber vom öffentlichen Netz profitieren kann, wo einfach solche Sachen eben Möglichkeiten dargestellt sind. Oder ich habe eine Inspektionsmaschine, also einen Inspektionsroboter, der mit Kamera oder LiDAR ausgestattet ist, den ich quasi auch wo parken kann, zum Beispiel im Baustellengebiet, wo ich dann nicht immer vor Ort sein muss, den ich dann quasi aus der Ferne aktivieren kann, mir doch mal ein Bild vor Ort der Lage schaffen kann und halt so auch die Information bekomme, was halt auch über das 5G-Netz dann besser möglich ist.
Okay. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, auf den Begriff Campusnetz und auch auf das, was du vorher zu den Produktionsstätten erklärt hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Großbaustelle denke, also jetzt nicht den Bau eines Einfamilienhauses, aber zum Beispiel eine Großbaustelle, wie wir sie in Regensburg jetzt über Jahre gesehen haben, wo die Autobahn ausgebaut wurde oder wie es auch hier in Deggendorf vielleicht sein wird, wenn es dreispurig ausgebaut wird, die Autobahn, die A3, dann stelle ich mir vor, so eine riesige Großbaustelle, die über Jahre ist, wenn die ja so ein Campusnetz hätte, ein 5G-Campusnetz. Hier arbeiten Menschen, hier arbeiten Maschinen, hier sind verschiedene Prozesse, die in einer gewissen Kaskade ablaufen müssen. Würde das Sinn machen oder könnte ein 5G-Campusnetz so eine Baustelle effektiver machen, dass Sachen besser funktionieren, dass sie schneller funktionieren, effektiver sind?
Genau, das ist halt so ein eher schwieriger Punkt noch für diesen Campusnetz. Also es kann Sinn machen, wenn man sagt, okay, es ist jetzt kein öffentliches Netz da, dass sie quasi auch leistungsfähig genug ist. Ist halt dann die Frage, wie man das aufbaut, weil diese Campusnetze sind eigentlich für statische Gebilde gedacht, also eben ein Betrieb, ein Gelände, was eben dann damit erschlossen ist, was damit aufgebaut ist und weniger für dynamische Gebilde wie sagen wir eine Baustelle, weil zum einen muss man bei einer Lizenz eben genau das Gebiet genau abstecken, man muss auch sagen wir die Eigentumsrechte an Gebiet haben, also man kann nicht einfach so im öffentlichen Gebiet sagen, das ist jetzt meine private 5G-Zelle, Man hat auch Zeitbeschränkung, also diese Lizenzen gehen, die man für Kapazität bekommt, die sind ab mindestens ein Jahr, also 1 bis 10 Jahre. Weil ich sage, ich habe jetzt so eine 3-4 Jahres-Baustelle, wäre das zwar gegeben, dass ich sage, okay, von der Laufzeit her war es okay. Aber jetzt nimmt ein Gebäude, was in die Höhe gebaut wird, da müssten zum Beispiel auch die Antennensysteme wieder nachgerichtet werden. Mhm. Da sagt, ich muss die jetzt nur ausrichten. Und jede Neuausrichtung von den Antennen müsste man eigentlich wieder melden und wieder genehmigen lassen. Also jetzt nicht, sagen wir so, dynamisch okay. Praktisch halt praktizierbar. Da wäre es Beste halt, wenn halt das öffentliche Netz ausreichend ist. So eine Alternative, die man noch machen könnte, sind die Versuchsfunklizenzen. Also die kann man unproblematischer beantragen. Die sind jetzt halt aber 5G unabhängig, die kann man allgemein für Frequenzen beantragen. Man muss halt begründen, für was braucht man die, was möchte man damit unternehmen. Ist halt die Frage, ob das halt dann auch wieder so der richtige Anwendungsfall ist. Also wenn ich sage, da ist jetzt uns kein Netz, ich brauche eins und kriege jetzt vielleicht keine 5G-Lizenz, also über das Versuchsfunklizenz bekomme, gibt es halt Möglichkeiten, ja. Also es ist nicht so der einfach das Beste wäre es, wenn man noch so, sagen wir mal, 5G-Frequenzen hätte, die man für temporäre Netze eben nutzen könnte. Die gibt es aktuell so nicht. Da sage ich, habe nochmal zum Beispiel 20 MHz, die muss man einfach für Ad-Hoc-Netze, die ich jetzt gerade brauche, nutzen kann, wo jetzt halt nicht so der Wert drauf gelegen ist, dass man eben störungsfrei ist, sondern einfach, dass man die jetzt halt rechtlich sicher ist, dass man einfach jetzt halt auf das schnell mal ein Netz aufbauen kann, mit der vielleicht Einschränkung, dass jetzt vielleicht ein anderer Störer noch da sein könnte. Gibt es jetzt so noch nicht. Was vielleicht auch noch eine Lösung wäre, da gibt es auch noch keine technische Lösung, sind, wenn man 5G im unlizenzierten Bereich nutzt, also wie eben gleiche Frequenzbandbreiten wie Wi-Fi, ist im Standard hinterlegt, im 5G-Standard, diese Option. Aber ich habe noch keine Hardware gesehen, die das tatsächlich nutzt, weil es bringt dann eigentlich Schwierigkeit mit, weil eigentlich eher 5G eben dafür gedacht ist, ich bin allein auf weiter Flur, es wird alles genau gemanagt und jetzt keine Rücksicht auf andere Netze nehmen muss. Und das ist quasi, nimmt man diesen Vorteil wieder weg, man muss wieder aufpassen auf andere Netze, dass sich nichts überlappt. Und das ist dann noch wahrscheinlich technische Schwierigkeit, das umgesetzt zu bekommen oder vielleicht auch noch nicht so das Interesse im Markt daran.
Ja.
Aber das wäre halt so die Möglichkeit, mit der man spielen könnte.
Also was ich so im Sinn gehabt habe, ist halt so Industrie 4.0 mäßig, dass die ganzen Maschinen, ich weiß dann genau, was ist wo. Ich bin abgeschottet vom allgemeinen Netzwerk. Ich habe einen großen Zeitraum, solche Baustellen laufen ja über große Zeiträume. Wahrscheinlich sind die Besitzverhältnisse auch geklärt. Hier baut auch letztendlich der Freistaat ja. Darum haben wir gedacht, dass man so eine Art temporäre Industrie 4.0 da aufbauen kann. Also dass A, B mit dem Telefon erreichen kann, das war jetzt nicht so mein Ansinn. Aber gut, im Endeffekt sehen wir doch, dass ein Haufen Bürokratie auch ins Spiel ist, wenn ich das richtig raushöre. Da Lizenz beantragen, dort Lizenz beantragen oder verlängern oder erweitern oder neu beantragen. Ja, also wahrscheinlich ist es so hilfreich da auch, wenn man da auch ein bisschen ausmistet, ne? Bürokratietechnisch.
Ja, das hat man wahrscheinlich noch nicht so im Blick gehabt, einfach diesen Anwendungsfall, weil der Fokus war wirklich diese einfach Betriebe, statische Gebilde, die es schon gibt, die man eben so verbessern kann. Aber es wäre doch Apps, wo man sagt, da gibt es noch Spielraum, wo man das verbessern könnte, weil eben ja so. Bei Baustellen wäre schon interessant, wenn man es komplett digitalisieren könnte, komplett vernetzen, dass man so eine Art digitalen Zwilling auch das Baustellen hat.
Genau.
Weiß, welche Maschinen sind gerade unterwegs, welche Materialien sind da, wo sind vielleicht Materialien, die verspätet kommen oder dass sie auch die vereinzelten Unternehmen, die beteiligt sind, also Elektriker oder Hochbau und sonstiges, dass die sich besser terminlich auch abstimmen können, okay, da ist dieses geplant, das muss verschoben werden, dass gleich die Kette quasi danach auch gleich informiert wird und das angepasst wird. Also es würde Sinn machen, ja.
Das war so mein Gedanke, weil sich solche Großprojekte oft zeitlich in die Länge strecken und nicht den Zeitplan einhalten aus diversen Gründen, die sicher auch ihre Berechtigung haben, aber dass man das vielleicht effektiver machen kann.
Genau, und da habt ihr ja auch ganz viel Workshops ja abgehalten im Laufe des Projekts und auch verschiedene Versuchssettings auch aufgebaut und konstruiert. Wie war denn da so dann auch die Resonanz?
Genau, also wir haben so über 30 Veranstaltungen so durchgeführt und darunter eben auch Workshops mit Innungsmeistern, wo auch die Thematik eben erklärt hat, also eben erst einmal, was ist 5G eigentlich, was kann man damit anstellen, was ist der Unterschied zu 4G, welchen Nutzen könnt ihr daraus ziehen? Und eben auch Veranstaltungen vor Ort, dass man bei der Technologiecampus in Freyung so einen Tag des offenen Campusnetzes haben wir veranstaltet, wo man sich auch jeder kommen konnte, jeder eingeladen war, sich ein Bild zu machen, eben die Technologien anzusehen, auch die Demonstratoren, die wir derzeit aufgebaut haben, sich mal ansehen kann. Wir waren auch bei externen Veranstaltungen, zum Beispiel in Stuttgart oder in Troisdorf, wo auch 5G-Projekte laufen, wo wir auch für unser Projekt nochmal vorgestellt haben, auch was wir da machen, um auch das möglichst in die Breite zu ziehen. Newsletter-Texte sind veröffentlicht worden. Da haben wir eigentlich das Möglichste getan, um das in die Breite zu tragen. Und eben um Anschauungsmaterial zu haben, haben wir eben Demonstratoren aufgebaut, also zum Beispiel eben Maschinen, die man dann über 5G-Netz steuern konnte. Also wir haben zum Beispiel einen Roboterarm im Campus, den haben wir über ein 5G-Modem oder 5G-Router eben ans 5G-Campusnetz in Freyung eben angeschlossen. Diesen konnten wir dann über das 5G-Netz dann eben auch lokal bei uns steuern, aber auch über unsere Partner bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, die quasi auch im Rahmen vom Projekt ein eigenes Campusnetz aufgebaut haben, um eben auch vor Ort die Vorteile aufzeigen zu können oder die Anwendungsmöglichkeiten. Und da haben wir auch quasi vor Ort bei Ihnen, das ist so 143 Kilometer auch entfernt von Freyung, im Charlottenhof bei Schwandorf war das, da haben wir quasi unseren Rechner bei Ihnen ins dortige 5G-Netz eingewählt, haben von dort aus quasi dann über die Glasfaserverbindung vom Internetleitung halt, dann nach Freyung wieder zurück, haben dort dann diesen Roboter ferngesteuert, der auch im lokalen 5G-Netz war, und über eine Kamera, die dort aufgebaut war, konnte man quasi als Feedbackschleife eben sehen, wie er sich verhält. Und das war eigentlich einwandfrei möglich. Also wir haben das 5G-Netz, Glasfaser, 5G-Netz, eine Steuerung umgesetzt, die quasi echt, ja, gefühlt Echtzeit abgelaufen ist und das gut darstellen konnte. Also dass man eben auch kabellos sehr gut arbeiten kann. Daneben auch so kleine Roboter oder einen größeren Roboterhund mit Kamera und LiDAR-System, mit dem man dann auch, wie schon gesagt, also Inspektionsaufgaben eben darstellen kann, dass man eben so im Gebäude so eine, durchgehen kann, so, sich eine Map erzählt, also erstellt, so eine digitale Karte erstellen kann, einfach die Lage erkunden oder zum Beispiel einfach ein Update zu machen. Oder was wir auch umgesetzt haben, war so ein Schulungssystem, den ein Kollege aufgebaut hat, also ein virtueller Klassenraum, wo halt auch die Idee war, ich habe zum Beispiel jetzt nicht alle Trainings- oder Schulungsmitglieder kann ich vor Ort holen. Das haben wir mal wieder, also was wir nicht wollen, eine Pandemie eine neue, dass man halt da einfach Möglichkeiten hat, dass man auch quasi, wenn ich jetzt kein eigenes Netz zu Hause habe, dass ich zumindest über das öffentliche Netz auch mit so einer VR-Brille mich anbinden kann, dann zusammen mit Kollegen dann in diesem virtuellen Klassenraum bin und dann auch eine Schulung in einer Maschine zum Beispiel durchführen kann. Also wir haben da so einen kleinen Demonstrator gemacht mit einem Quadratungsassistent, wo man eben dann von der Wand ist, so ein paar Drähte zu einem Elektromotor ersetzt und quasi ein Lehrer vor Ort digital auch virtuell das ist, der das begleiten kann und unterstützen kann. Das ist jetzt auch genau etwas, was man halt auch über das 5G-Netz dann umsetzen könnte. Und das ist eben so die Demonstratoren, die Veranstaltungen, die wir gemacht haben und was einem großen Ganzen eigentlich schon recht gut ankommen ist. Also wir waren ja auch beim, noch eine Veranstaltung sozusagen, beim bayerisch-tschechischen Unternehmertreffen in Deckdorf. Da haben wir das auch alles mal dargestellt, mit so Plakaten, die wir erstellt haben, Informationsmaterial und auch einfach über das Projekt berichtet.
Und wie ist das Feedback so? Also was kommt zurück an euch?
Genau, Feedback fällt sich so, also in der Regel die sind die Betriebe oder auch so die Ansprechpartner alle erstmal interessiert, die hören sich das alles gerne an. Nur mit der Umsetzung von einem selbst, da ist noch ein bisschen eher zurückhaltender. Weil es ist ja jetzt auch so, nur weil ich jetzt 5G habe, bin ich ja nicht automatisch mit allem besser oder verdiene jetzt mehr Geld. Naja. Also es braucht ja auch eine Anwendung eben, also das ist ja noch der Knackpunkt, eine Anwendung, die ich darüber quasi umsetzen kann, die jetzt halt anders eher schwierig oder nicht umsetzbar ist, von der ich wiederum profitieren kann. Deswegen ist jetzt quasi 5G selbst kein Selbstläufer, sondern eigentlich nur ein Enabler, der mir ermöglicht, durch neue Anwendungen oder durch neue Techniken quasi wieder Business-Konzepte oder umzusetzen, die mir dann wiederum dann auch einen Vorteil verschaffen oder die mir auch wieder letztendlich zu mehr Gewinn bringen kann. Da sind letztendlich wieder die Betriebe halt gefordert. Das kann man jetzt nur ein paar Anreizpunkte geben, was eben an Möglichkeiten gibt. Aber die Betriebe kennen sich ja selbst am besten und die müssen ja dann von sich aus quasi da, sagen wir mal, proaktiv werden. Deswegen, also wie gesagt, war ein Interesse da, aber an sich Weiterentwicklung, da hat noch ein bisschen, sagen wir mal, die Pflegen gefehlt. Also die kleinen Betriebe sind ja auch mit, sagen wir mal, sich selbst noch ein bisschen beschäftigt. Also eben, dass das Geschäft läuft, Alltagsgeschäft, man hat nicht so viele Ressourcen, nicht so viel Personal. Und die größeren Betriebe oder mittelständischen, die mehr Ressourcen und Personal haben, die auch teilweise Personal haben, das nur dafür da ist, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen, da ist natürlich dann leichter.
Ja. Also man spricht ja, also einmal sieht man, glaube ich, sehr gut, dass die Digitalisierung halt überall hinreicht, auch ins Handwerk, wo man eben viel mit der Hand arbeitet, aber zukünftig auch digitale Unterstützung, Enabler, wie du sagst, also Ermöglicher nutzen kann. Man spricht dann immer von der digitalen Readiness, also wie fertig und wie bereit ist man, das Ganze aufzunehmen? Ich glaube, das ist ja einmal eine Frage der Einstellung, also des Mindsets, wie man modern sagt. Das ist natürlich auch eine Frage der Kosten, du hast vorher erwähnt. Es ist immer mit entsprechenden Investitionen und teilweise hohen Investitionen verbunden und man muss sich genau anschauen, ist es das wert oder bringt mich das nach vorwärts? Kann ich meinen Umsatz dadurch steigern? Und dann die Prozesse ändern sich. Also man muss Sachen neu denken. Du hast es schon ein bisschen angerissen im Handwerk, wie da die Readiness ist. Würdest du sagen, Interesse, du hast gesagt, Interesse ist da, aber es dauert noch ein bisschen, bis der Sprung so richtig gewagt wird. Wir leben ja auch in Zeiten, die ein bisschen unsicher sind. Da sind die Leute halt auch vorsichtig entsprechend.
Genau, also der Punkt, also grundsätzlich würden sie es wahrscheinlich schon gerne machen als umsetzen. Sie müssen halt auch, die Betriebsbedingungen müssen es auch hergeben. Jetzt quasi, wo die Aufträge wieder zurückgehen aktuell, wäre zeitlich zwar wieder mehr Spielraum, aber es kann natürlich auch sein, dass die jetzt wieder dann auch andere Probleme haben, um die sich da kümmern müssen. Aber es ist auch, ich denke, dass irgendwo vielleicht mal ein Vorreiter auch einfach mal da ist, der quasi so eine Art Killer-Feature hat, sagt, wo wir dann die anderen einfach nachziehen müssen und sagen, okay, ja, das brauchen wir jetzt auch, da müssen wir da einfach besser oder Wettbewerbsvorteile haben, dass man sagt, ich kann gewisse Prozesse dann besser automatisieren, also Angebotserstellung schneller erstellen kann oder auch zum Beispiel durch, über Planungstools, die mit der Zentrale verbunden sind, dass dann jemand den Kunden gerade berät und dann schnell aus der Ferne hat, die sich die Daten erholen kann oder eben auch 3D-Live-Daten bekommt oder sich so ein BIM-Modell, also so ein virtuelles Architekturmodell, sich dann aktualisieren kann oder damit arbeiten kann. Also da gibt es schon, sagen wir mal, Konzepte, wo auch dann der Handwerksbetrieb profitieren kann. Und ich denke, ja, das ist einfach nur ein bisschen mehr Zeit, die einfach noch braucht, um sich das Thema vielleicht auch setzen zu lassen, weil wie man es wahrscheinlich auch beim Podcast hört, 5G ist jetzt immer vielleicht das einfachste Thema, da kann man jede Menge erklären, bis man das ein bisschen alles so in sich setzen lassen hat und halt einfach dann weiterdenkt, okay, was stelle ich jetzt damit an?
Wir haben jetzt ganz oft schon ja darüber geredet, dass Sie nicht nur über das Handwerk, sondern auch mit dem Mittelstand ja im Projekt arbeitet. Wie ist es dann im Mittelstand? Sind die dann schon ein bisschen weiter mit der Digitalisierung?
Also die, mit denen wir jetzt gesprochen haben, die hatten jetzt selber meistens jetzt noch nicht umgesetzt. Also sagen wir Großbetriebe, die jetzt nicht im Mittelstand rausfahren wie BMW, die haben es da schon in die Fabrikhallen beim Mittelstand. Also mit dem wir jetzt Kontakt hatten, war es jetzt noch nicht der Fall. Aber die auch interessiert sind in der Thematik auch, die sich auch schon Gedanken machen, wie könnte man das gewinnbringend oder nutzbringend halt einsetzen. Wo halt vielleicht auch noch eben so der Punkt, vielleicht der Einkaufspunkt noch die Frage ist, dass man noch ein bisschen wartet, bis die Preise auch fallen. Aber das sind eher schon bereit, dass man sowas dann auch mal tatsächlich umsetzt. Also wir haben jetzt auch mit einem Mittelständler, das ist jetzt Ende vom Projekt, also das Projekt an sich, 5G-Handwerk Mittelstand, ist jetzt Ende des letzten Jahres ausgelaufen, das ist an für sich beendet. Aber zum Schluss von dem Projekt hatten wir auch noch eine Firma, wo ich in Kontakt gekommen bin, die jetzt auch tatsächlich mit 5G mit uns jetzt ein Förderprojekt auch durchführen möchte, wo man dann auch quasi so über Betriebsfunkgeräte dann geht, die man dann zum Beispiel über 5G dann anbieten könnte oder wo das einen besseren Nutzen dann bringt. Genau, also das gibt es schon welche, die das auch tatsächlich jetzt dann umsetzen möchten. Also da ist ein bisschen einfacher eben, weil, wie gesagt, mehr Geld oder mehr Personal oder allgemein mehr Ressourcen.
Du hast eingangs gesagt, die Handwerkskammer war da ja ein entscheidender Player auch in eurem Projekt. Und der Präsident der Handwerkskammer, mir Bayern Oberpfalz, Dr. Georg Haber, der ja auch der Vorsitzende des Hochschulrats der Technischen Hochschule Deggendorf ist, der hat am Ende des Projekts, du hast ja gesagt, es ist Ende letzten Jahres ausgelaufen, nochmal gesagt, man müsse jetzt diese Digitalisierungsmöglichkeiten in die Breite tragen und die Handwerkskammer möchte da auch als Schnittstelle dienen zwischen Hochschule, zwischen Wissenschaft und Handwerk. Welche Rolle könnt ihr als Team, ihr seid ja am Technologiecampus der Technischen Hochschule in Freyung beschäftigt, könnt ihr da jetzt auch nach dem Projekt noch beitragen? Was könnt ihr da noch beitragen oder welchen Support könnt ihr da noch liefern?
Genau, also die Handwerkskammer an sich, die kann von sich aus das noch in die Breite tragen, weil sie haben ja auch ihr Campusnetz, was wir dort zur Kooperation aufgebaut haben, also die haben die Möglichkeiten. Wir haben ja das bei uns eben auch, also wir haben ja bei uns in dem Campus Freyung, im Campus Platin und Campus Plan wurden ja 5G Campus jetzt auch aufgebaut, also auch Testbeds, wo sie auch Betriebe melden können, sich informieren können, auch Applikationen mal ausprobieren können. Also wir sind da jederzeit offen, also vor allem in Freiung haben wir da Möglichkeiten, dass man da einfach Sachen ausprobieren kann. Also bei dem her können wir da Betriebe oder Handwerker jederzeit unterstützen, also beratend, also jetzt ohne jetzt gleich, was ich will, einen Beratervertrag auszuarten, also einfach mal kurzzeitig informieren kann man jederzeit. Ja. Und da unterstützen oder eben jetzt mit der einen Firma, wo wir jetzt Gespräch hatten, dass man vielleicht das sich da so weit sogar ergibt, dass man sagt, man macht ein eigenes gemeinsames Förderprojekt, wo man dann sich auch ja, die Thematik nutzt und dann das Wissen auch nutzt, das wir als Campus haben, um da eigene Entwicklungen voranzutreiben. Also wir können eben auch, wie die Handwerkskammer, da weiterhin als Schnittstelle dienen oder vielleicht sogar ein bisschen das Ganze pushen, indem wir einfach unser Wissen mit bereitstellen können.
Ja, also die Kontakte sind ja da. Man kann sich aber auch als Betrieb jederzeit an die Hochschule wenden und sagen, ich habe dieses oder jenes Thema, könnt ihr mir helfen oder nicht? Und dann kann man schauen, inwieweit das möglich ist oder welche Wege man beschreiten muss, um so einen Support zu liefern beziehungsweise gemeinsam was zu machen.
Ja. Wunderbar. Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, das war dann auch schon Teil 3 unseres Forschungsfunk-Podcast. Danke an Siegfried Rödel vom Technologiecampus der Technischen Hochschule Deggendorf in Freiung für die interessanten Einblicke. Und in eurem Projekt wurden ja viele tolle, wurde die Basis für viele tolle Fortschritte in der Digitalisierung geschaffen. Und jetzt geht es um den Transfer in die Wirtschaft, in Betriebe und Unternehmen. Und wir sind gespannt, wie es da weitergeht.
Ja. Ja. Du hast ja nochmal kurz gesagt, dass es sehr komplex ist. Und wenn man zugehört hat, wird man das auch nachvollziehen können, dass es da viele Aspekte gibt, die zu beachten sind. Wer das Ganze nochmal in echt sehen möchte, ihr werdet also die Kolleginnen und Kollegen vom Technologiecampus Freiung werden mit dem Thema auch beim Tag der offenen Tür der Technischen Hochschule Deggendorf am 23. Mai diesen Jahres 2025 am Campus in Deggendorf sein. Da kann man sich dann das auch nochmal in echt anschauen und auch nochmal mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen und das eine oder andere vielleicht ein bisschen näher beleuchten aus der individuellen Perspektive.
Dann verabschieden wir uns aus dem Kommunikationslabor der TH Deggendorf in der Veilchengasse und passen Sie auf sich auf und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Vielen Dank, Siegfried, dir auch
nochmal. Auf Wiedersehen.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem VLab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird. Und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.